vielleicht einmal auch den Text einblenden. Die erste Folie, genau. Dann könnt ihr, wenn ich zumindest nicht da im Wege stehe, den Text auch immer mitlesen. Ich habe von diesem ganzen Kapitel 10, fast das gesamte Kapitel 10 ist ja von dieser ganzen Bildwelt des Hirten geprägt, die 8 Verse ausgesucht, weil da eben von der Tür und vom Hirten die entsprechenden Sätze zu hören, zu lesen sind. Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt. Und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Liebe Mitschafe, und ich sage jetzt nicht Mietschafe, sondern Mitschafe, weil Mietling kommt davor. Also liebe Mitschafe, nach dieser Bildrede Jesu sind wir das, seine Schafe. Ein altes Lied lautet im Anfang: Weil ich Jesu Schäflein bin. Ich sehe manche schmunzeln, sie erinnern sich. Das ist ein christliches Lied, aber es ist in der Bevölkerung weit verbreitet gewesen. Es hat tatsächlich Volksliedercharakter gewonnen. Und wie ihr seht, trage ich ja auch meine Herde als Schmuck am Hals. Ich habe euch das auch noch für die, die etwas weiter weg sitzen, mal mitgebracht, damit ihr es sehen könnt. So sieht also meine Krawatte aus. Ich erzähle euch nicht, wo ich die gekauft habe, das können wir nachher noch erzählen. Lauter weiße Schafe und ein schwarzes. Ich habe mich gefragt, wer ist denn das schwarze Schaf? Wenn man die lutherische Amtstracht nimmt, dann ist es da der Pfarrer. Aber ich habe dafür eine schöne Karte gefunden, die das Ganze eigentlich, ich finde, zurechtrückt. Lauter schwarze Schafe, nur noch ein weißes. Ich glaube, das kommt der Sache schon näher, wenn es um Gemeinde Jesu geht. Wenn denn eben schwarze Schafe für die stehen, die aus dem Rahmen fallen, also die Sünder sind oder sich auch als Sünder verstanden haben, erkannt haben, dass sie es sind. Denn wie kommen wir eigentlich zu den Schafen Jesu? Wie wird man Jesu Schäflein? Doch nicht, weil wir alle so schön weiße, eine schön weiße Weste oder im Bild gesprochen so schön weiße Wolle haben. Doch nicht, weil wir ohne Fehl und Tadel sind, ohne Schuld. Doch nicht, weil wir alle per se schon Heilige wären. Wie also gelangen wir zu den Schafen? Natürlich durch das Gatter zur Koppel oder durch das Tor zum Stall. Nicht durchs Fenster, nicht über den Zaun, nicht durch einen Hintereingang, nur durch die Tür. Durch diese Tür, durch die der Hirte ein- und ausgeht. Er wird hineingelassen, wenn er klopft. Die Wärter machen ihm auf, weil sie seine Stimme kennen, weil er bekannt ist. Und durch sie, durch diese Tür, durch dieses Tor gehen eben auch die Hirte, die Tiere, weil sie zu diesem Hirten gehören, die er kennt und die ihn kennen. Wir haben es in der Geschichte zu Anfang gehört. Schafe, und das ist wirklich Realität und nicht nur ein Ammenmärchen, Schafe erkennen ihren Hirten tatsächlich an der Stimme. Zu seinen Schafen gehören die, die er erworben hat, für die er bezahlt hat, die er ausgesucht hat. Niemand sonst entscheidet darüber, wer zu seiner Herde gehört, als eben allein der Eigentümer, der Hirte. Und Jesus sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Und damit stellt sich Jesus als der vor, der der Dreh- und Angelpunkt ist in dieser Frage, wer denn eigentlich zu den Schafen gehört und wie man zu den Schafen dazukommen kann. Alles hängt also an ihm. Ohne ihn, ohne Jesus geht da nichts. Mit seinen Ich-Bin-Worten stellt sich Jesus uns als der vor, der im Alten Testament von sich sagt, ich bin der Ich Bin. So hat es Mose ja gehört aus dem brennenden Dornbusch. Ich bin, so ist also der Name Gottes. Und diesen Namen greift Jesus auf und identifiziert sich mit diesem Namen und sagt damit eben, ich bin es. Gott. Ich bin der gute Hirte, von dem David sang oder auch betete, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und er ist der, der Hesekiel von sich sagen ließ, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Er ist der Messias, von dem ja eine ganze Reihe von alttestamentlichen Propheten geweissagt hatten. Der Heilskönig. Und wer sich so ein wenig im alten Orient auskennt, der weiß, Könige damals ließen sich oft als Hirten darstellen. So verstanden sie sich, Hirten ihres Volks. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zum Allerheiligsten, könnte man ergänzen. Also um mit Gott in Kontakt zu treten, brauchen wir nichts und niemand als allein ihn, Jesus. Er brachte damals Gott zu den Menschen. Und er war vor allem bei den Menschen, die selbst glaubten, dass sie für Gott abgeschrieben sind, weil die Frommen ihnen das immer so mitteilten und sie spüren ließen. Also diejenigen, die gemeinhin wohl als schwarze Schafe galten. Auf den Punkt gebracht, es ist nicht deine weiße Weste, die dich zu Jesus Schäflein macht. Seine Herde ist also gewiss keine aus lauter weißen Schafen. Aber seine Herde besteht auch nicht so wie hier aus fast nur lauter schwarzen Schafen, sondern ich glaube, seine Herde sieht eher so aus. Bunt gescheckt, weiß, schwarz und vielleicht sogar noch mit ein paar Farben dazwischen. Jesus hat ja in dieser Rede, Johannes 10, auch gesagt, ich habe noch andere Schafe. Also das ist eine bunte Mischung. Und er hat sie zu seinem Schafen gemacht, weil sie ihm irgendwann zu vertrauen begonnen haben, weil sie sich auf ihn berufen haben und das immer noch weiterhin tun, weil sie in ihm Gott entdeckt haben, jawohl, in ihm ist tatsächlich Gott zu uns gekommen. Und durch ihn ist Gott zu unserem Vater geworden, dürfen wir ihn so nennen und er ist es auch. Wir sind Gottes Kinder oder eben die Schafe des guten Hirten. Und sie haben sich eben zu ihm bekannt, am Anfang vielleicht manchmal auch noch zweifelnd, so wie dieser Vater, der seinen kranken Jungen zu Jesus brachte und sagte, wenn du kannst, dann mach meinen Sohn noch gesund. Und Jesus fragte, wie, wenn du kannst? Dem, der glaubt, ist nichts unmöglich. Und da rief der Mann aus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, vermute, dass wir diese Spannung alle auch kennen. Dass wir manchmal genau so und vielleicht gerade eben auch am Anfang so gerufen haben. Ich will ja glauben, aber ich merke auch, ich brauche Gott, deine Hilfe, deinen guten Geist dazu. Dieses Bekenntnis genügt. Ich glaube dir, Jesus. Ich glaube dir. Als ich zu Anfang meines Dienstes die ersten Täuflinge begleiten durfte, da habe ich noch sehr darauf geachtet, dass sie dann in der Zeugnisstunde möglichst sagen, ich habe meine Schuld erkannt oder vielleicht sogar detailliert so ein paar Sünden aufzählen. Und seitens der Gemeinde ist mir immer wieder begegnet, dass dann in dieser Zeugnisstunde dann Gemeindeglieder gefragt haben nach irgendwas, was denn der Täufling getan hat oder entdeckt hat. Und ich habe gemerkt, so nach und nach begriffen, wir haben da unsere eigene Agenda. Wir haben so unsere Einlassbedingungen entwickelt als Christinnen und Christen, als Gemeinden. Und so hat dann auch mancher mir gesagt im Taufgespräch, dass er so lange gewartet hat mit der Taufe, weil er immer gedacht hat, er müsste erst einen gewissen Grad an Heiligkeit erreichen, um sich taufen lassen zu können. So hatte er die Predigten verstanden, die in der Gemeinde gehalten wurden, an denen ich ja auch nicht ganz unbeteiligt war. Und so hatte er eben auch die Gemeinde wahrgenommen, dass sie so denkt und so empfindet. Und da hat ihn das dann eben zu dieser Überzeugung geführt. Und so mancher ist in meiner Gemeindekarriere auch wieder gegangen. Manche erst nach der Taufe, manche auch schon davor. Sie sind gegangen, weil der Druck zu groß geworden war, sie doch möglichst schnell so zu sein, wie all die anderen schon sind. Bitte? Naja, so wie sie denken, dass sie sind oder sein sollten. Also eine gewisse, ich sag mal ganz offen, gewisse Bürgerlichkeit ist in unsere Gemeinden eingekehrt, Gutbürgerlichkeit. Und wir haben in Herford, in meiner letzten Gemeinde, mal durch einen Jugenddiakon, den wir hatten, der hatte so ein Streetworker-Herz. Der war immer in der Stadt unterwegs und hat alle möglichen, man würde sagen, ja eben schwarze Schafe, verkrachte Existenzen mitgebracht. Und davon sind eben etliche auch immer häufiger gekommen, nicht nur zur Jugend, sondern nachher auch zum Gottesdienst. Und einer von denen, der hat sich dann auch taufen lassen. Oder es waren einige mehr, aber von einem spreche ich jetzt, nennen wir ihn mal Fritz. Der hat sich taufen lassen und der hatte wirklich das, was man sagt, eine ganz schwere Kindheit. Der hatte nie Liebe erlebt. Und der sog jetzt natürlich diese Liebe auf. Und war so glücklich in der Gemeinde. Und dann hat er sich auch taufen lassen. Und dann begannen so langsam eben genau diese Probleme, dass er nicht schnell genug so wurde wie all die anderen. Weil all das, was er an Lebensgeschichte mitbrachte, das lässt sich doch nicht mit Taufe, mit einem Mal, mit einem Schalter sozusagen beseitigen und umlegen. Wir können unsere Persönlichkeit nicht abgeben. Wir bekommen bei der Taufe keine komplett neue Persönlichkeit, sondern jeder bleibt der, der er ist. Und Jesus will uns dann von innen erneuern und verändern. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir denken bei der Taufe, die Täuflinge sollten gefälligst uns anziehen. Aber Jesus hat gesagt, oder beziehungsweise Paulus hat gesagt, für Jesus, im Namen Jesu, wir sollen Christus anziehen. Also die Leute, die zu uns kommen und die sich taufen lassen, sollen nicht werden wie wir, sondern sie sollen mehr und mehr werden wie Christus. Seine Liebe kann jeden Christen erfüllen und auch nach und nach verändern. Seine Art zu denken, zu leben, sie kann in jedem Christen heranreifen. Und das geschieht in der Beziehung des Einzelnen zu seinem Herrn, zu seinem guten Hirten. Und natürlich auch im Zusammenleben der Herde, also im Miteinander unter uns. Wir sind ja alle ein bunter Haufen. Und wir lernen es so nun miteinander als Christen zu leben. Und auch das sei nochmal ergänzt, wer aus einer Geschichte kommt, die wirklich ganz schwierig war, wer nie Liebe erfahren hat, wer damit aufgewachsen ist, seinen Lebensunterhalt durch kleine Diebstähle zu verdienen und, der braucht doch viel länger, bis er, sag ich mal, eine gestandene, eine sichere Persönlichkeit ist. Einer, der wirklich weiß, wohin er gehört. Und das geht eben nicht von jetzt auf gleich. So jemand braucht die Gemeinde, aber der braucht auch den langen Atem und die Geduld des guten Hirten, aber eben auch der Herde, dass sie das auch mitmacht. Jesus Christus jedenfalls, und das ist das zunächst mal Entscheidende, er ist die Tür zu den Schafen. Er entscheidet darüber, wer dazukommen darf, wer zu seiner Herde dazugehören darf. Es sind seine Einlassbedingungen, nicht unsere. Und sie sind, ich glaube, wirklich ganz bewusst ganz niedrig. Wer sich schlicht und einfach auf ihn beruft, ihn seinen Hirten lassen sein will, der gehört zu seiner Herde. Und an der Stelle auch ein ökumenisches Wort, ein Satz: Es ist egal, ob ich Lutheraner, Reformierter, Anglikaner, Baptist, Methodist oder ich weiß nicht sonst noch was bin. Entscheidend ist, dass ich mich auf Jesus Christus berufe, auf ihn schaue, mich zu ihm halte. Nicht die Herde, also nicht die Kirche entscheidet darüber, wer Christ ist oder nicht, sondern der Hirte tut das. Und immer schön dran denken, er hat gesagt, er hat noch andere Schafe. Das sollten wir uns auch als Freikirchler immer wieder erinnern. Wir sind nicht die einzigen Christen. Das haben wir mal irgendwann gedacht, dass wir so die Einzigen sind. Ich könnte jetzt hier ein paar nette Anekdoten erzählen, aber das wird zu lang dann. Ein andermal vielleicht. Also, er ist der gute Hirte und er ist die Tür zum Himmelreich. Er ist die Tür zum Vaterhaus. Er, und deswegen haben wir die Kreuze stehen oder hängen in unseren Kirchen, er hat so am Kreuz gehangen mit weit ausgebreiteten Armen. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hätte genauso gut auch da noch ausrufen können, wenn er dafür noch die Kraft gehabt hätte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er steht dafür ein, dass jeder zu diesem Vater kommen kann, der ihm zu vertrauen beginnt, zu glauben beginnt, dass er uns Gottes Kinder sein lässt und dass wir nichts dazu beitragen können und auch nicht müssen. Und auch niemand sonst. Er, Jesus Christus, ist die Tür. Er ist die Tür zum Leben. Denn so werden wir Jesu Schäflein. Jesus ist die Tür, weil wir nur durch ihn zur Herde gelangen können, zur Gemeinde Jesu, zur Kirche. Und wenn wir manchmal dann den Begriff Kirche so ein bisschen vielleicht negativ konnotiert betrachten, etwas abfällig sehen oder sagen, wir sind Gemeinde und nicht Kirche, dann erinnere ich nur daran, das Wort Kirche kommt aus dem Griechischen und da kommt es von Kyriake, dem Herrn gehörend. Das ist Kirche, das, was dem Herrn Jesus gehört. Also, die Tür zur Herde ist er. Und weil er das ist, haben wir durch ihn freien Zutritt zum Vater, einen direkten Zugang zu Gott. Wer durch diese Tür geht, der ist gerettet. Das müssen wir uns manchmal erinnern lassen, weil das ist, fühlt sich irgendwann so selbstverständlich an, gerettet zu sein. Aber es ist eben nicht selbstverständlich. Wir sind durch ihn gerettet. Wer durch diese Türe geht, dem kann Sünde, Tod und Teufel nichts mehr anhaben. Wer durch diese Türe geht, der findet das Leben in Fülle. Er kann zur Weide hinausgehen. Er kann sich den Bauch mit grünem Gras vollfressen. Er kann am sprudelnden Gebirgsbach den Durst stillen. Und er kann jederzeit in die Geborgenheit, in den Schutz des Stalls zurückkehren. In diesem Bild steckt so leicht verborgen, aber dann doch eben auch zu ahnen, zu spüren, das drin, was Gemeinde Jesu eben auch ausmacht, dass wir einen Ort haben, euer Gemeindehaus hier, euer Zusammensein, Gottesdienste, Bibelgespräche, Gebetsgruppen, wo ihr auftanken könnt, wo ihr Geborgenheit, Schutz erlebt. Aber dann seid ihr auch wieder gesandt, nach draußen zu gehen und im Gottesdienst, den Gottesdienst im Alltag der Welt zu feiern. Dafür sind wir da. Also Sammlung und Sendung, raus und rein. Und er, der gute Hirte, wird uns dabei eben auch immer wieder begleiten und anleiten. Und es ist gut, wenn wir solche Räume haben, in denen wir wissen, da sind wir geborgen. Da treffen wir vielleicht häufig jemand, mit dem ich mal beten kann. Oder es ist einfach ein Raum der Stille und Ruhe. Vor einiger Zeit traf ich eine Mitarbeiterin, eine Betreuungskraft in unserer Kirche. Und sie hatte sich in ihrer Pause dorthin gesetzt, um einmal durchzuschnaufen, aufatmen, Luft holen. Nach der Pause musste sie wieder auf einen anderen Wohnbereich, heißt sich wieder auf andere Menschen einstellen. Und dafür brauchte sie jetzt genau eben diesen Ort, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen und sozusagen sich von Gott erfrischen zu lassen. Und so sagte sie es mir dann auch, weil sie war gerade mit der Pause zu Ende und ging dann auch wieder zurück zum Wohnbereich, aber sie sagte, ja, das hat mir gut getan. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Bei meiner Wohnbereichsandacht in der vorletzten Woche haben wir ein Lied miteinander gesungen. Also ich bringe da immer ein Lied mit, das wir dann miteinander singen. Und in diesem Lied hieß es, der mir mein Herz erquickt. Und dann habe ich die Bewohner gefragt, wann habt ihr denn das letzte Mal dieses Wort gebraucht? Stirnrunzeln? Niemand konnte sich erinnern. Wann habt ihr das letzte Mal gesagt, ich bin erquickt worden? Auch nicht, ne? Das ist so ein Wort, das ist aus dem deutschen Sprachschatz mehr oder weniger verschwunden, aus dem, was wir heute sagen. Junge Leute würden vielleicht sagen, ach, das kommt bestimmt von quickly. Irgendwie eilig, schnell. Aber damit hat es nun gar nichts zu tun, weil es geht nicht mal eben schnell, erquickt zu werden, sondern es heißt ja, erquicken heißt erfrischen, ermutigen, stärken. Das heißt, ich fühle mich wie neu geboren. Und das geht nicht mal eben so. Das braucht Zeit. Und vor allem, das hält an. Also das hat was mit Dauerhaftigkeit, mit Festigkeit zu tun. Das Leben in Fülle finden bei dem, der der gute Hirte ist. Das Leben, wirkliche Freiheit, Leben in großer Weite. Er stellt unsere Füße auf einen weiten Raum. Also alles Einengende, Kleinmachende, Begrenzende, das hat in der Herde Jesu nichts zu suchen. Hier werden uns nicht die Flügeln gestutzt, sondern hier werden uns Flügel verliehen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von den Gänsen, die eifrig schnattern, zum Gottesdienst kommen und auch vom Gottesdienst wieder weggehen. Ach, der Pfarrer hat so schön vom Fliegen gesprochen. Aber keiner von den Gänsen versucht's. Wir dürfen uns Flügel verleihen lassen. Hier finden wir in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, der Herde Jesu, Wertschätzung, Trost, Ermutigung, Geborgenheit, Ruhe, aber auch Aufgaben, Herausforderungen. Immer das, was wir gerade brauchen. Der gute Hirte weiß, was für dich, was für mich gerade dran ist. Und damit sind wir wieder bei dem zweiten, eben dem bekannteren Ich Bin-Wort. Ich bin der gute Hirte. Er lässt seine Herde nicht im Stich, weil sie ihm gehört, weil sie ihm am Herzen liegt, weil ihm jedes einzelne Schaf dieser Herde am Herzen liegt. So sehr, dass er jedem nachsteigt und es sucht, wie er es in einem Gleichnis ja auch erzählt hat. Bei deiner Geschichte vorhin, Rudi, hat mich gewundert, dass der gute Hirte das so klaglos hingenommen hat und nicht sofort losgelaufen ist, um die Schafe zu suchen. Das wäre für mich erstmal die normale Reaktion gewesen. Aber es ist halt eine Geschichte. Aber Jesus, der gute Hirte, geht wirklich jedem nach. Und er ist eben da bis zum bitteren Ende gegangen. Er opfert sich für seine Schafe auf. Er ist darin total konsequent und er gibt niemanden auf. Er zwingt nicht, er wendet keine Gewalt an. Er ist bereit, Gewalt zu erleiden, um unseretwillen. Also kurz gesagt, überzeugen, beschenken. aber nicht zwingen. Das ist seine, das ist gute von Gott gewollte Autorität. Der Hirte steht ja auch dafür, ein Bild dafür, wie gute Leitung aussieht. Jesus geht voraus, aber eben er geht nicht nur voraus, sondern er geht auch nach. Er zeigt uns, was eben wirkliche Führungsqualität ausmacht. Und so wie er Hirte ist, das müssen wir nun auch ehrlich zugeben, so kann es kein Mensch sein. Und deshalb sind wir alle miteinander Schafe und niemand Hirte außer ihm. Auch das können wir im Neuen Testament lesen. Und so beauftragte Jesus ja Petrus am Ende nach seiner Auferstehung, als er ihn dreimal nach der Liebe zu ihm fragte, jedes Mal, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Meine, hat Jesus gesagt, nicht seine, die des Petrus. Es sind seine, Jesu Schafe. Er ist der Hirte. Und Petrus und in seinem Gefolge, wir alle sind nur seine Mitarbeitenden als Leiterin, als Pastoren, als Pfarrerin, als Gruppenleitungen, was auch immer wir da machen. Wir sind seine Hilfskräfte. Und nur aus der Beziehung zu ihm und in seinem Namen können wir das tun, können wir alle einander tränken und weiden und nachgehen und pflegen und beistehen. Aber aus dem Vertrauen zu ihm dürfen wir auch das dann tun. Wir können darauf bauen, dass er alle unsere Versuche nutzen will, auch wenn sie uns selbst vielleicht manchmal ja auch recht stümperhaft vorkommen. Also mir geht es manches Mal so, wenn ich bei jemand im Pflegeheim unterwegs bin, der ja mehr oder weniger im Sterben liegt und ich dann da am Bett sitze und denke, was hast du jetzt hier eigentlich noch zu sagen? Aber ich sage das, was ich denke, was vielleicht hilfreich sein könnte. Und höre dann eben, Gott sei Dank, hier und da dann auch mal, dass das tatsächlich auch angekommen ist und gut getan hat. Aber ich merke, das war eben nicht mein Tun, sondern das war der Segen Gottes. Er, Jesus, füllt unser Tun mit seinen Gaben, soweit es immer aus seiner Liebe kommt, mit seiner Liebe motiviert geschieht. Denn diese Liebe treibt auch uns, niemanden aufzugeben. Sie lässt uns einander den Glauben glauben. Auch wenn der andere uns vielleicht gerade sehr weit weg scheint, auf Irrwegen vielleicht gar unterwegs scheint. Die Liebe lässt uns keinen aufgeben, sondern ihnen nachgehen. Und da, wo Menschen das nicht wollen, wo sie abwehren und wir sie gehen lassen müssen, heißt das ja nicht, dass wir sie nicht weiter mit unseren Gebeten begleiten, also mit den Gebeten ihnen weiter nachgehen können. Sie in Jesu Hände befehlen. Es bleibt, Jesus Christus ist die Tür. Jesus Christus ist der gute Hirte. Alles steht und fällt mit der Bindung an ihn. Wem er der gute Hirte ist, der kennt eben seine Stimme. Der hört auf ihn und folgt ihm. Wer als Christ lebt, der wird im Zuge dessen ja sensibler darin herauszuhören, was tatsächlich Jesu Stimme ist und was die Stimme von sonst wem ist. Und das ist ja nicht einfach im Geschrei dieser Welt, bei den vielen Wortmeldungen, die wir so finden können, hören können. Also Christsein lebt eben von Beziehung, dass wir eine Beziehung zu dem Vater im Himmel haben durch Jesus Christus, dass wir beten, dass wir in der Bibel lesen, dass wir miteinander auch ringen um das, was dran ist für Gemeinde und auch für uns persönlich, dass wir miteinander im Gespräch sind. Christsein ohne das ist nicht dauerhaft. Das kann mal eine Zeit lang gehen, aber irgendwann verliert man die Haftung an Christus, dann macht man sich was selber vor. Das ist für mich zumindest nicht vorstellbar für längere Zeit. Christsein bedeutet ja, den guten Hirten zu kennen, seine Stimme, und deshalb ihm zu folgen, auf ihn zu hören. Und er sucht auch immer wieder unsere Nähe. Und zum guten Hirten zu gehören, gehört eben auch, das steckt ja im Bild selbstverständlich drin, zu einer Herde zu gehören und nicht so ein Soloschaf zu sein. Weiß ich nicht, Schafe, glaube ich, gehen alleine ein, oder? Nicht nur, weil sie kein Fressen finden, sondern weil sie auch das Miteinander brauchen. Und da ist dann die Bildrede auch begrenzt. Denn auch das gehört dazu, dass wir im Anderen, in dem Mitschaf sozusagen, Jesus, etwas von Jesus entdecken können. Dass sich da etwas von ihm widerspiegelt. Wir dürfen einander helfen, ihn, den guten Hirten, besser kennenzulernen. Wir ergänzen uns gegenseitig, solange wir immer wieder auch bei ihm andocken, seine Nähe suchen, bei ihm auftanken, uns erquicken lassen. Weil ich Jesu Schäflein bin, weil du Jesu Schäflein bist. Und ich schließe mit einem Gedicht von Lothar Zinetti. Er bringt das ganz knackig kurz auf den Punkt. Was Jesus für mich ist, einer, der für mich ist. Was ich von Jesus halte, dass er mich hält. Amen.